Hallo und herzlich willkommen am Bühneneingang. Mein Name ist Fabian Burstern. Ich bin Kulturmanager und Autor. Und in diesem Podcast zeige ich euch den Kulturbetrieb von innen. So, wie er wirklich ist. Mein heutiger Gast ist Rainer Klab. Als Experte für Ticketing, Kulturmarketing und Publikumsforschung prägt er seit vielen Jahren einen Diskurs zwischen Praxis und Empirie. Sein Blog Publikumsschwund und das gleichnamige Buch mit Auswertungen der deutschen Theaterstatistik seit 1949 sorgen für erstaunliche, teils auch besorgniserregende Einblicke. Einblicke in eine Branche, die datenbasiertes Handeln gerne auf dem Altar der Herren Kunst opfert. Wir tauchen heute tief in die Welt der Zahlen ein, denn der Deutsche Bühnenverein hat seine aktuellste Theaterstatistik mit Material aus dem gesamten deutschsprachigen Raum veröffentlicht. Was verraten uns diese Zahlen über den Zustand und die Zukunft der Bühnen? Gibt es Grund zur Hoffnung oder müssen wir uns auf eine dramatische Wende einstellen? Und wie steht die Theaterlandschaft in Österreich, insbesondere in Wien, da? Lieber Rainer, danke, dass du mit mir diesen Fragen heute nachgehst.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Wir haben hier heute tatsächlich ja auch eine Premiere am Bühneneingang. Wir zeichnen remote auf, das heißt, du bist uns aus Bremen zugeschaltet. Bevor wir auf unsere eigentlichen Themen, die Theaterstatistiken eingehen, eine kurze Frage, ein bisschen Kulturgossip. Bei den Bremer Philharmoniker hört Intendant Guido Gärtner nach nur einem Jahr völlig überraschend auf. Was ist da passiert?
Ich glaube, Guido Gärtner war überrascht von der finanziellen Lage bei den Bremer Philharmonikern. Es tat sich kurzfristig ein größeres Defizit auf, was sich dann aber auch wieder als nicht so groß zeigte. Und er sagte, dass er sich in dem Jahr, wo er jetzt in Bremen ist, sehr viel mehr mit dem Thema Verwalten statt mit dem Thema Gestalten beschäftigen musste. Und das war nicht seine Idee, als er herkam, und hat da dann die Konsequenzen gezogen. Das bedauern wir hier in Bremen sehr. Sein Team, aber auch die, die ihn bisher kennengelernt haben, denn er hatte bisher ein ganz gutes Händchen und die neue Spielzeit war schon recht vielversprechend angesagt.
Okay, das heißt, wir haben hier einen klassischen Fall von betriebswirtschaftlichen Gegebenheiten, die die Lust am künstlerischen Gestalten genommen haben.
Ja.
Für unsere Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht kennen, kannst du uns kurz deine Genese zum Publikumsexperten nachzeichnen? Die ist ja wirklich bemerkenswert. Du bist ja kein klassischer Wissenschaftler, sondern kommst wirklich aus der Praxis, ne?
Das muss ich ein bisschen korrigieren. Ich habe tatsächlich Geisteswissenschaften studiert, also Theaterwissenschaften und Germanistik in Köln und in Houston, und bin dann aber über verschiedene Umwege in der IT-Branche gelandet, wo ich dann bis 2020 ungefähr war, habe dort das Internet kennengelernt, in vielen Funktionen gearbeitet und mich dann selbstständig gemacht, weil ich dachte, die Zeit ist reif, Kultur und Internet miteinander zu verbinden. Habe mit Freunden das Theaterportal gegründet. Die Idee war, alle Städte, alle Bühnen, alle Stücke in eine Datenbank zu bringen und den Leuten zu erleichtern, ihre Wunschstücke zu finden und sich über Theater zu informieren und auch Tickets zu buchen. Darüber kam ich mit vielen Ticketing-Unternehmen in Kontakt, weil die Erfassung der einzelnen Stücke habe ich zum Teil über Schnittstellen abgefangen, wo wir uns an diverse Ticketing-Systeme drangehängt haben. Das Theaterportal war inhaltlich ein super Erfolg, finanziell gar nicht. Und als ich das dann mal in Bremen Klaus-Peter Schulenberg vorstellte, dem CEO von Eventim, kamen wir nicht so richtig zusammen. Das Gespräch dauerte aber immer länger und zum Schluss hat er mir einen Job angeboten und so bin ich mit der ganzen Familie von Darmstadt, wo wir 20 Jahre gelebt hatten, nach Bremen umgezogen. Und bei Eventim war ich dann zuständig als Product Marketing Manager für ein Ticketing-Produkt, was speziell für Theater, Konzert- und Opernhäuser konzipiert war. Habe mit sehr, sehr vielen Kunden zu tun gehabt, habe das Produkt mit weiterentwickelt, Dokumentation, Consulting, Support verantwortet und sehr viele Einblicke gehabt. 2019 bin ich in Rente gegangen, Ende des Jahres. Meine Frau würde eher sagen, in den Unruhestand. Und habe dann angefangen, während der Pandemie mich mit solchen Themen zu beschäftigen wie Streaming, und dem Publikum schwund, denn alle waren der Meinung, das Publikum sehnt sich danach, ins Theater zurückzukehren, wenn die nach den Covid-Schließungen wieder öffnen. Dem war aber nicht so. Und dann stellte sich eben die große Frage, gibt es einen blinden Fleck? Gab es diesen Publikumsschwund vielleicht schon vor der Pandemie? Aber wir haben ihn nicht gesehen. Und ich habe mich schon früher gelegentlich mit der Theaterstatistik auseinandergesetzt, die der Bühnenverein ja jedes Jahr veröffentlicht, habe mich dabei im Wesentlichen auf Themen wie Abos und Gesamtbesucherzahlen konzentriert und bin dann 2023 etwas tiefer in das Thema eingestiegen und habe mir verschiedene Parameter angeguckt, die Entwicklung der Abozahlen zum Beispiel, die Entwicklung der Besucherorganisationen. Und so kam eins zum anderen in meinem Blog, bis mich dann Magnus Still, ein finnischer Berater für Abonnementgewinnung im klassischen Orchesterbereich und das sehr erfolgreich, fragte, ob ich Lust hätte, für eine Tagung auch nochmal was über speziell über Orchester zu machen. Da bin ich dann nochmal tiefer in diesen Bereich eingestiegen und als ich dann so diese Themen zusammen hatte, dachte ich, na, jetzt mache ich halt einen Deckel drum und veröffentliche das als kleines E-Book. Vielleicht interessiert sich ja jemand dafür. Und dann gab es diesen klassischen Effekt, dass ich in den Kaninchenbau abgestiegen bin, wie man so schön sagt. Eins kam zum anderen und 4 Monate später bin ich wieder aufgetaucht mit dem Buch.
Ja, das ja vor, glaube ich, 1,5, 2 Jahren erschienen ist, ne?
Mai letzten Jahres, genau.
Vor ziemlich genau einem Jahr. Ich kann bestätigen, ich bin ja Österreicher, natürlich sehr viel in Deutschland tätig gewesen die letzten Jahre, aber habe natürlich auch diese österreichische Perspektive und du bist da wirklich in ein Vakuum reingegangen. Also diese wirklich strukturierte Aufarbeitung von Datenmaterial, das hat schon einen Nerv getroffen. Bevor wir das ein bisschen vertiefen, möchte ich mit dir noch gerne ein bisschen diese aufklärerische Komponente besprechen, die in deinem Blog mitschwingt. Du räumst immer wieder mit gewissen Begrifflichkeiten auf, die sich festgezurrt haben in der Bewertung von Erfolgen in Theatern zum Beispiel, die aber unglaubliche Unschärfen aufweisen. Kannst du da ein bisschen ein Best-of der fälschlich eingesetzten Statistikbegriffe uns geben?
Ja, was am auffälligsten ist, ist natürlich immer das Thema Zuschauer oder Besucher, BesucherInnen versus Besuche. Ein typischer Fehler, der bis heute sich durchzieht. Gerade hat der Tagesspiegel wieder über die Situation in Berlin geschrieben und schreibt dann von circa 3 Millionen ZuschauerInnen in Berliner Theatern. Und das ist natürlich Unsinn. Die Anzahl der wahren ZuschauerInnen kennt niemand. Es handelt sich um Besuche und wie viele Menschen dahinter stecken, weiß niemand. Ich sag mal ein einfaches Beispiel. Nehmen wir ein Stadttheater mit 200.000 verkauften Tickets. Die haben ein Abo aufgelegt. Das sind 10.000 Abonnenten, die jeweils 10 Vorstellungen anschauen. Das sind dann also 100.000 Tickets, die dann von den 200.000 schon mal abgezogen werden müssen. Das heißt, für 100.000 Besuche gibt es 10.000 ZuschauerInnen, die regelmäßig ins Theater gehen. Und wie viele von den 100.000 Tickets, die übrig sind, wie viele BesucherInnen dahinter stecken, weiß natürlich niemand. Da ein Teil der Tickets online verkauft wird, ein Teil der Tickets anonym an der Tages- oder Abendkasse. Und diese wahren Besuchszahlen kriegt man dann, oder BesucherInnenzahlen kriegt man dann eigentlich nur raus, wenn man tatsächlich Besucherforschung vor Ort betreibt und die Leute interviewt. Und das andere, was du ansprichst, ist sicherlich der Begriff Auslastung. Wird ja gerne operiert mit dem Thema Auslastung. Und ich sage auch hier ein schönes Beispiel, ein Theater mit 1.000 Plätzen und 800 ZuschauerInnen hat eine Auslastung von 80%. Wenn man nun aber in diesem Theater Parterre 1 und Parterre 2 hat und noch einen Balkon und anfängt dort zu sperren, aus künstlerischen Gründen manchmal, im zweiten Balkon im Bremer Theater tritt manchmal der Chor auf, dann wird der halt gesperrt. Und nehmen wir mal an, von diesen 1.000 Plätzen im Theater werden der erste und zweite Balkon gesperrt mit jeweils 200 Plätzen, dann sind noch 600 Plätze übrig und wenn man dann 500 Tickets verkauft, hat man eine Auslastung von 80%, obwohl man deutlich weniger Tickets verkauft hat, als wenn man im vollen Haus eben diese 600 hätte. Und das ist übliche Praxis. In der Covid-Zeit zum Beispiel gab es auch Auslastungszahlen, die bezogen sich dann aber auf die gesperrten Plätze und die wären dann in so einem 1000-Plätze-Haus 250 Plätze gewesen sein, die noch zur Verfügung gestanden haben. Und dann sind 200 Besucher auch schon wieder 80%. Und so können diese Auslastungszahlen, ja, ich sag mal, beliebige Eindrücke erwecken. Wer erinnert sich nicht, auch in großen Hallen gibt es riesige Molton, schwarze Molton-Vorhänge, die ganze Bereiche abdecken, damit sie auch nicht weiter auffällig sind. Und
was du da aber beschreibst, sind klassische Strategien, um in der öffentlichen Wahrnehmung quasi Erfolge hochzuschrauben oder die Darstellung so zu begünstigen, dass das möglichst gut ausschaut. Ne? Das muss man klipp und klar sagen.
Ja, definitiv. Ich kann mich erinnern, ich war mal auf einem Seminar zum Thema Betriebswirtschaft und Buchhaltung im Theater und da waren sich die Teilnehmenden alle einig, es braucht eigentlich zwei Statistiken, eine nach innen, die das wahre Bild zeigt und eine nach außen, weil es Berichtspflichten gibt gegenüber den Kommunen oder den Ländern, die die Theater zum Beispiel finanzieren. Und dort würde man gerne die Zahlen dann schon mal etwas positiver darstellen, weil letzten Endes gibt es einen Auftrag und der lautet auch, ausreichend Menschen ins Theater zu bringen. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann auch schon mal einem Intendanten das Wasser abgedreht werden.
Der Deutsche Bühnenverein veröffentlicht ja jährlich eine sehr umfassende Statistik und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass diese Statistiken ja eine maßgebliche Grundlage für deine Überlegungen, nicht deine Überlegungen, sondern vor allem zunächst mal für deine Berechnungen und deine anschließenden Überlegungen sind. Diese Daten sind natürlich entscheidend, um Trends zu erkennen und um auch fundierte Entscheidungen zu treffen, wenn man sie denn nutzt. Was wird da eigentlich abgefragt?
Also nach meinem Kenntnisstand fragt der Deutsche Bühnenverein nach jeder Saison bei allen seinen Mitgliedern aus den öffentlich geförderten Theatern ganz viele Zahlen ab. Da geht es um Besuchszahlen, da geht es um Vertriebswegezahlen, da geht es um Personalzahlen, da geht es um Zuschusszahlen, sodass man auch die Betriebskosten pro Platz, Betriebszuschuss errechnen kann und so weiter. Und das Ganze erweckt schon... Also es ist sehr, sehr ausführlich. Die Zahlen haben sich auch immer stark vergrößert. Wenn man in die frühen ersten kleinen Veröffentlichungen von 1965 aufwärts anschaut, sind es kleine Quartheftchen mit 30, 40 Seiten, in denen die Sachen sehr komprimiert dargestellt werden. Mittlerweile gibt es für den deutschen Bereich für jedes Theater ausführliche Zahlen, also Abteilungen zu Personal, zu Vertriebswegen und so weiter. Und die Statistik hat schon fast 250 oder 300 Seiten. Der Bühnenverein hat sie früher gedruckt. Seit, ich glaube, 2 Jahren gibt es sie nur noch digital. Was bedeutet, es handelt sich um ein PDF, was downgeloadet werden kann. Wie hoch die Auflagen jeweils waren, weiß ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass jedes Mitgliedstheater auf jeden Fall ein Band gekauft hat. Und in allen großen Bibliotheken gibt es eben entsprechende Sammlungen. Das war der große Vorteil für mich, dass ich in der Unibibliothek in Bremen den kompletten Satz aller Theaterstatistiken vorgefunden habe. Mittlerweile hat der Deutsche Bühnenverein alle Statistiken digitalisiert. Und wenn man nicht fragt, kriegt man auch alle Digitalisate, sind aber PDFs, die nicht weiter elektronisch auswertbar sind. Ich habe also in jedem Fall die Zahlen extrahiert über OCR-Programme, ein bisschen mit KI gestützt bei den letzten Aufgaben. Und das Ganze in Excel übertragen, mit eigenen Quersummen versehen. Gelegentlich bin ich auch auf Fehler beim Bühnenverein gestoßen, wo Sachen falsch gerechnet waren. Nicht oft, aber manchmal auch sehr auffällig. Und diese Zahlen sind die Grundlage für ganz viele Überlegungen auch in der Kulturpolitik. Die werden übernommen, zum Beispiel von den Statistischen Landesämtern und vom Statistischen Bundesamt. Und sind die Grundlage auch für diverse Planungen. Und da wird es dann halt gefährlich, weil der Bühnenverein nur einen Teil des Theater- und Musikwesens erfasst, nämlich in den Summentabellen der öffentlich geförderten Theater, in denen die Zusammenfassung, die Aggregation der Daten aufgeführt sind. Und ich habe mal untersucht und versucht, so eine allgemeine Kulturstatistik abzuleiten, indem ich nicht nur die öffentlich geförderten Theater reingenommen habe, sondern auch die Integra, das ist in Deutschland der Verband der Interessengemeinschaft der Theater mit Gastspielen. Das sind 416 Mitglieder, kleinere Städte, man könnte auch etwas hochnäsig sagen, die Provinz, wo Kulturämter, Kulturvereine, ehrenamtliche Programme zusammenstellen und in denen Theater natürlich auch stattfindet. Und ich komme aus der Provinz vom Land und ohne die Burghofbühne Dienstlaken, die meine Heimatstadt Kleve, die Stadthalle bespielt hat, hätte ich in meinem Leben vor meinem 18. Lebensjahr, als ich ins Studium ging, nie irgendwas gesehen. Und so verdanke ich denen zumindest das ein oder andere spannende Erlebnis. Ich erinnere mich noch an einen Faust. Und die Integer hat leider keine eigene Theaterstatistik und die letzten wirklich offiziellen Zahlen, die der Bühnenverein dann auch manchmal sogar noch mittransportiert hat, sind von 1984. Das waren auch immerhin 4 Millionen Besuche. Es gibt den Versuch, jetzt wieder eine Theaterstatistik für den Integer-Verband zu erstellen. Der ist aber bisher nicht erfolgreich, weil zu wenige sich beteiligt haben bei der Erhebung der Daten.
Wir werden darauf später noch zu sprechen kommen, dass das im Vergleich zu Österreich ein Luxusproblem ist, ja, weil die Datenerhebungen nichtsdestotrotz sehr umfassend sind und du beschreibst einen blinden Fleck quasi in dieser sehr umfassenden Theaterstatistik, der auch einfließen sollte, selbstverständlich in kulturpolitische Entscheidungen, nämlich dieses Segment abseits der öffentlich geförderten klassischen Theater, wo es halt um niederschwellige, kleinteilige, auch gastspielgetriebene Kultur geht. Es gibt noch eine Besonderheit, die ich bei dir abfragen will. Wir haben jetzt bei der aktuellen Statistik des Deutschen Bühnenvereins ja wirklich eine ganz, ganz besondere Statistik. Es ist die erste vollständige postpandemische Erhebung. Das heißt, wir sehen das erste Mal, was ist passiert in der Zeit nach Corona. Nun muss man aber dazu sagen, dass es sich dabei um die Theaterstatistik 22/23 handelt. Warum dauert das immer so lange, bis das Datenmaterial aus Spielzeiten dann ausgespielt wird, konkret meistens rund 2 Jahre später, ne?
Richtig. Es gibt 2 große Statistiken des Deutschen Bühnenvereins. Das eine ist die Theaterstatistik, das andere ist die Werkstatistik. Das ist wie Birnen und Bananen miteinander vergleichen. Beide fangen mit B an, sind aber nicht wirklich im Kern vergleichbar. Die Theaterstatistik braucht 2 Jahre und das liegt daran, das hat mir jemand vom Bühnenverein mal so erklärt, die brauchen ungefähr 1 Jahr, um die ganzen Daten zu erheben und dann brauchen die ungefähr 1 Jahr, um diese Daten zu verarbeiten. Die fragen sehr viele Daten ab. Die Frage ist, ob es nicht sinnvoller wäre, sehr viel weniger Daten abzufragen. Das würde die Theater bei der Zusammenstellung der Daten sehr entlasten und das Ganze sehr viel einfacher machen. Da während Covid oder in den ersten quasi postpandemischen Monaten 21 oder 22 waren viele sehr interessiert an Zahlen. Es gab aber keine und der Bühnenverein hat dann eine Kurzerhebung unter seinen Mitgliedern gemacht. Da hat aber, glaube ich, nur ein Drittel der Mitglieder geantwortet. Diese Zahlen sind dann alle nicht belastbar und ich glaube, die Politik braucht sehr viel schneller belastbares Material und die Theaterstatistik müsste eigentlich grundlegend reformiert werden. Nicht zuletzt auch, weil das weiß ich auch aus dem Inneren der Theaterstatistik, setzt man dort auf veraltete Hardware und veraltete Software und die große Gefahr ist, dass die gesammelten Daten der letzten Jahrzehnte irgendwann mal verloren gehen, wenn nicht auf neue Technik gesetzt wird.
Das heißt, da braucht es auch schlicht und ergreifend ein technologisches Update, da braucht es vielleicht auch neue Schnittstellen, weil so wie du das beschreibst, wird das ja alles noch manuell oder weitgehend manuell übertragen, jetzt natürlich nicht wirklich, aber es gibt sehr viel Arbeit, die unmittelbar händisch in Datenträger wahrscheinlich eingegeben wird und dann übermittelt wird und dann übersetzt werden muss. Also da steckt wahrscheinlich viel Automatisierungsmusik dahinter.
Ja, man kann also glasklar sagen, jedes Theater hat ein Ticketing-System und alle von denen können natürlich beliebig schnell über Nacht Berichte erstellen von den ganzen Verkaufszahlen. Nicht über die Betriebszuschüsse und solche Sachen, die stehen im Ticketing nicht drin, aber alles, was Besucher angeht, kann über Nacht abgefragt werden. Es gab in England viele Jahre eine Initiative, die ist Purple Seven. Und dort mussten alle öffentlich geförderten Theater, die vom Arts Council of England Geld kriegten, sich verpflichten, ihr Ticketing-System mit einer Schnittstelle zu öffnen, sodass jede Nacht von Purple 7 Daten abgeholt und aggregiert werden konnten. Und die wiederum wurden dann auch allen teilnehmenden Theatern zur Verfügung gestellt, sodass man dort Benchmarking machen konnte und sehen konnte, wie vergleiche ich mich gegenüber meinen Nachbargemeinden, Nachbarstädten zum Beispiel. Wie entwickeln sich meine Zahlen? Und dort könnte man sehr viel tun. Es gibt eine große Initiative vom BKM gefördert, also von dem Bundesminister für Kunst, Claudia Roth, nennt sich Datenraum Kultur. Und dort gibt es mehrere Use Cases, die sich mit dem Thema Theater beschäftigen. Leider eben gar nicht mit dem Thema Forschung und Besuchszahlen, sondern eher mit Themen wie Plattformen. Also wie könnte ich von jedem Theater, von deren Webserver die angebotenen Veranstaltungen und die Preise und so weiter abholen, damit ich damit Plattformen wie Theaterportal oder andere Veranstaltungsplattformen bedienen kann. Das ist, glaube ich, heute gar nicht mehr das große Problem. Über Google findet sich alles. Viel wichtiger wären eigentlich solche Sachen wie Besuchszahlen zu erheben, dass man klare Blicke auf die Trends hat für eine Kulturstatistik.
Du hast das schon angedeutet, vor rund einem Jahr ein ganzes Buch zu dem Thema Theaterstatistiken veröffentlicht hast, dafür Daten ab 1949 in den Fokus genommen. Dementsprechend hast du ja wirklich einen fantastischen Überblick, insbesondere über die deutschen Entwicklungen. Kannst du mal den ganz großen historischen Bogen spannen? Wie hat sich das Theater entwickelt? Hat es sich nach vorne entwickelt, was die Besucherinnen oder die Besucher, wir müssen genau sein, die Besucher, hat es sich nach vorne entwickelt? Gibt es Einbrüche? Wie ist das große Ganze zu betrachten?
Ich fange mal so an. Als ich mir die Frage gestellt habe, gibt es diesen Publikumsschwund, war ich wirklich ergebnisoffen. Und der erste Blick war, 55, 56 war so einigermaßen der Höhepunkt der Theaterzahlen. Das waren in Westdeutschland 17,9 Millionen Besucher. Und wie viele hatten wir 2018, 19? Das war für mich immer der Benchmark, weil das die letzte vorpandemische vollständige Spielzeit war. Das waren 18,6. Also ein bisschen mehr. Auf den ersten Blick, super, in 70 Jahren hat sich nichts zum Schlechteren verändert, trotz Fernsehen und zahlreicher anderer Unterhaltungsquellen. Der Teufel steckt aber immer im Detail. Und dann habe ich eine Zeitreihe gemacht und man sieht natürlich auf den ersten Blick, 1991 gibt es einen großen Sprung nach oben. Da gibt es nochmal 5 Millionen Theaterbesucher dazu. Klar und einfach erklärbar, das sind die ehemaligen, das ist die ehemalige DDR, also die 5 neuen ostdeutschen Bundesländer. Und ich habe auf der Basis dann auch die ganze Zeit operiert und war fast fertig mit dem Buch, als ich dann mit meiner Frau mal gesprochen habe, was würde ich so in einem solchen Interview wie mit dir als die Hauptpunkte in der Entwicklung benennen. Und da fiel mir dann siebenteils auf, dass ich einen großen Denkfehler gemacht hatte. Diese 5 Millionen Extrabesuche 1991 sind ja nicht aus dem luftleeren Raum gekommen, sondern die haben eine Geschichte. Und ich bin dann wirklich zurück und bin dann nochmal tief eingestiegen in eine zweite große statistisches Umfeld, nämlich die DDR-Theaterstatistik. Denn wenn man die 5 Millionen in den ostdeutschen Bundesländern jetzt dazu rechnet, muss man fairerweise auch die Zahlen aus der DDR in den Jahren davor mit dazu rechnen. Und ich habe dann Zeit rein gemacht mit den DDR-Zahlen, mit den BRD- und DDR-Zahlen kombiniert. Und tatsächlich waren wir auf dem Höhepunkt kombiniert 55, 56 bei 36 Millionen Theaterbesuchen. 2018, 19, wie genannt, 18 Millionen. Also die Besuchszahlen haben sich halbiert. 50% Verlust.
Das ist natürlich ein brutaler Befund. Ja, wenn von einer, wenn bei einer Kulturgattung plötzlich 50% der Besucherinnen über die Jahrzehnte wegbrechen, kannst du diese Entwicklung ein bisschen aufspalten? Gibt's Genres, die besonders gelitten haben? Gibt's welche, die sich stabil gehalten haben? Gibt's welche, die vielleicht sogar gewachsen sind?
Ja, man muss es natürlich sehr differenziert betrachten. Und die Theaterstatistik hat mehr und mehr differenziert nach Sparten, also Oper, Operette, erst Operette und Musical gemeinsam, dann Operette und Musical getrennt, erst Schauspiel und Kinder- und Jugendtheater gemeinsam, dann auch die beiden seit 1972 getrennt. In der DDR war es nicht ganz so granular, ich musste dann für bestimmte Überlegungen Sparten zusammenfassen. Und der ganz große Verlierer ist glasklar die Operette, die fast 90% ihrer Besucher verloren hat. Diese Operettenseligkeit aus den 50ern, wo es eine ganz große Sehnsucht nach Restauration, nach Unterhaltung, nach nicht an den Krieg denken wollen und nach vorne blicken, war ein Genre, was dann quasi ausgestorben ist. Wir haben jetzt noch in Dresden ein Operettenhaus und gelegentlich gibt es Operetten am Deutschen Stadttheater, aber nur sehr wenig. Barry Kosky hat an der Komischen Oper viel für die Operette aus den 20er Jahren allerdings getan, als die auch noch einen subversiven Charakter hatte und nicht affirmativ von den Nazis genutzt wurde. So, Operette hat also verloren. Die Oper hat verloren, fast die Hälfte ihrer Besuche. Musical hat tatsächlich, es gab ja auch vor Jahrzehnten schon mal Überlegungen, kann das Musical das Deutsche Stadttheater retten? Nein, kann es nicht. Also die Zahlen sind einigermaßen stabil. Das Schauspiel hat etwas verloren. Das Kinder- und Jugendtheater hat über die Jahre gewonnen, ist aber auch schon seit 15, 20 Jahren auf einem Niveau, von dem es nicht weiter nach oben steigt. Der Tanz hat überraschend sehr stark zugenommen, von zugegebenermaßen sehr niedrigem Niveau Anfang der 50er, und hat sich um mehrere 100% verbessert. Und auch die Orchester, Musik, die auch in der Statistik erfasst ist, hat stark zugenommen und ist auf einem hohen Niveau in den letzten 20 Jahren ziemlich gleich. Was interessant ist, weil es ja schon vor 20, 25 Jahren große Unkenrufe gab, dass das Publikum für klassische Musik aussterben wird. Und das will ich nicht ausschließen, dass das so kommt. Die Zukunft vorhersagen ist halt immer ein Problem. Man kann nur sehen, und ich gehe sehr viel in klassische Konzerte, das Publikum wird in der Tat immer älter. Wir haben immer mehr einen Schatz im Silbersee vor uns. Und es wächst wohl nichts Neues nach. Man hat immer geglaubt in der Kulturforschung, dass wir hier mit einem Altersproblem zu tun haben. Das heißt, wenn Menschen ein gewisses Alter erreichen, dass sie dann sich schon von selber für die Kultur oder die Musik interessieren werden. Dem ist aber nicht so. Tatsächlich haben wir ein Kohortenthema. Das heißt, die Kohorte der Babyboomer, zu denen ich gehöre mit 69 Jahren, das ist die letzte, die jetzt noch regelmäßig ins Theater oder ins Konzert geht. Und wenn die Babyboomer verschwunden sind, ist es ganz schwer, es ist Nachwuchs nicht zu erkennen.
Das heißt, wenn ich das kurz zusammenfassen darf, wir haben in der Klassik stabile Verhältnisse, allerdings eine Überalterung. Ja. Wir haben im Kindertheater ein Wachstum und jetzt eine über mehrere Jahre schon eine Stabilisierung, was man grundsätzlich positiv bewerten kann oder fast muss. Und wir haben im Tanz einen großen Wachstumsmarkt und haben ansonsten aber eher krisenhafte Zustände, kontinuierlich krisenhafte Zustände, weil Publikum wegbricht. Ne?
Ja, ja. Zu den Kinder- und Jugendtheaterzahlen würde ich gerne noch ergänzen, dass das schon auch gewissermaßen deprimierend ist. Faktisch alle Theater haben in den letzten 20 Jahren große Vermittlungsanstrengungen übernommen, TheaterpädagogInnen eingestellt, zum Teil auch mehrere, und machen Projekte und gehen in die Schulen. Das hat aber wenig bis keine Auswirkung auf die Zahl der Karten für Schüler und Studierende, die relativ stagnieren und die zum großen Teil vom sogenannten Weihnachtsmärchen oder heute Familienstück genannt abhängen, wo Kinder in großer Zahl durch die Häuser geschleift werden, weil sie Zahlen bringen. Also ich habe in meinem Buch ein Beispiel, ich habe vor vielen Jahren mal Manfred Beilharz getroffen, als der damals Intendant des Staatstheaters in Wiesbaden war. Und der sagte glasklar, Herr Klab, das Weihnachtsmärchen ist für uns unheimlich wichtig, das bringt uns 40.000 bis 50.000 Besuche für die Theaterstatistik. Das ist für die SchauspielerInnen die Hölle, weil die zum Teil 2-3 Vorstellungen pro Tag im großen Haus machen müssen, ist super anstrengend, aber da müssen wir halt alle durch für die Theaterstatistik.
Ich empfehle an dieser Stelle den neuen Roman von Joachim Meyerhoff, ja, der über genau dieses Weihnachtsstück und seiner Besetzung in diesem Weihnachtsstück ein unglaublich lustiges und nettes Kapitel geschrieben hat. Ich glaube, er spielt Pagira in einer Dschungelbuch Version, und es ist wirklich sehr, sehr lustig, wie er diese, auch die Animositäten, die rund um die Besetzung in dieses Stück hinein sich auftun. Das hat er wirklich ganz toll beschrieben und erzählt.
Ja, ich bin ein großer Fan von Joachim Meyerhoff und habe das Buch natürlich gelesen. Und diesen einen kleinen Teil aus seinem Buch habe ich tatsächlich gewagt, auch als Zitat in meinem Blog zu veröffentlichen, weil das so gut zur Argumentation zum Weihnachtsmärchen passte.
Absolut. Die Pandemie war ja wirklich eine gesamtgesellschaftliche Zäsur. Ich meine, da erzählen wir kein Geheimnis. Wie hat sich das ganz konkret auf die Theaterstatistik ausgewirkt? Muss man sagen, für diese Zeit muss man die Betrachtung aussetzen, weil das einfach keine valide Erkenntnis bringen konnte? Oder stecken da auch ein paar tiefe Wahrheiten drinnen?
Also ich habe tatsächlich die Jahre 2021 und 2022 weitgehend ignoriert hier die Statistik, weil die nicht belastbar sind und auch für wenig stehen. Ich war dann vielleicht auch wie einige andere gespannt auf die Statistik 22/23, die eben jetzt im letzten Monat erschienen ist, und habe sofort mich an die Ergänzung meiner Auswertung gemacht. Und für Deutschland liegen wir immer noch 22/23, das kann heute schon wieder ganz anders sein, aber die Zahlen liegen eben halt nicht vor. In Deutschland ungefähr 20% unter den vorpandemischen Zahlen, und ich greife jetzt vor, reden wir gleich vielleicht noch drüber. In Österreich ist das anders, nämlich weniger signifikant. Mhm. Und man muss einfach sagen, dass diese Jahre verlorene Jahre sind, die nicht wiederkommen. Es gab ja einen großen Versuch, über Streaming Publikum zu gewinnen oder zu halten. Die Theater haben sich da sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt. Es gab in den ersten Wochen nach dem ersten Lockdown oder während des ersten Lockdowns zahlreiche Versuche, Probenaufnahmen, Hauptprobenaufnahmen, Aufzeichnungen von Arte und Dreisat und so weiter zu zeigen. Dann wurde zum Teil auch live von den Bühnen gestreamt. Ich habe damals angefangen, einen Blog zu schreiben, weil auch damals die Euphorie mir verdächtig erschien, was die Anzahl der Besucher anging. Ich habe da eine nicht repräsentative Umfrage gemacht, die aber sehr ernüchternd war in ihren Ergebnissen. Die meisten Leute sind nur kurz dabei geblieben. Keiner hat bis zu Ende geschaut. Die meisten hatten auch gar nicht die technischen Möglichkeiten zu prüfen, wie lange Leute denn dabei geblieben sind. Aber ich kann mich erinnern, selbst die Inszenierung von Sebastian Hartmann am Deutschen Theater, die mit über 1000 Besuchen im Stream gestartet ist, da sind noch wenige hundert zum Schluss übrig geblieben. Also die Leute hatten keine Geduld, und es war auch niemand bereit, dafür zu zahlen. Das kommt noch hinzu. Für alle ist das Thema Streaming verbunden mit Netflix für 9,99 im Monat oder Disney für weniger oder Prime oder wie auch immer. Und niemand wäre bereit gewesen, die Zahlen für eine Karte in der PK 1 oder PK 2 bei einem Stream zu zahlen, trotz aller Versuche, da solidarisch an die Solidarität der Besuchenden zu appellieren. Das war sehr ernüchternd.
Ja, das heißt aber im Klartext, dass man schon was gelernt hat. Man hat nämlich das über das Verhältnis der sogenannten Hochkultur gegenüber der Digitalisierung, hat darüber etwas gelernt. Nämlich, dass diese, in Neudeutsch würde man sagen, diese Conversion extrem hinterherhinkt, oder?
Weiß ich nicht. Ich bin da immer für belächelt worden, aber ich glaube tatsächlich an das Auratische in der Kunst, und für mich findet Theater wirklich genau dann statt, wenn ich die gleiche Luft einatme wie die Akteure auf der Bühne. Das heißt, wir sind im gleichen Raum, Kopräsenz nennt man das auch. Ich erlebe etwas gemeinsam mit anderen Menschen, und da passiert etwas. Und so ist ja auch jeder Theaterabend. Ich habe am Theater gearbeitet, ich habe auch Abendveranstaltungen betreut und das gleiche Stück 20 Mal gesehen. Jeder Abend ist anders, und das hängt von der Beziehung zwischen den Schauspielern untereinander auf der Bühne, mit dem Publikum zusammen. Wenn wenig Publikum da ist, ist vielleicht die Stimmung ganz anders, als wenn das Haus voll ist, wenn es mitgeht. Das spüren alle Beteiligten. Und diese Empfindungen sind in der Übertragung in den zweidimensionalen Raum eines Fernsehers oder eines Computermonitors, gehen die verloren.
Ja, wobei auch das natürlich ein wichtiges Learning ist, dass man sagen könnte, dass sich gewisse Kulturgattungen nicht eben für diese Konversion eignen ins Digitale, und dementsprechend man eben sehr wohl schauen muss, wie man es vor Ort ins Hier und Jetzt transportiert, weil es keine Umwege oder keine Parallelwege gibt, etwa über eine Theater-Streaming-Plattform. Ne?
Ja, Also es gab Versuche, es gab oder gibt auch eine Theaterstreaming-Plattform, an der sich viele beteiligt haben. Nachtkritik.de zum Beispiel hat auch eine eigene Plattform geschaffen und auch gestreamt. Der Punkt ist, dass diese Streaming-Angebote weitgehend verschwunden sind. Die letzten, die noch ein bisschen was machen, auf Twitch ist, glaube ich, das Burgtheater in Wien und das Konzerthaus in Berlin. Zahlen kenne ich nicht. Was ich zwischendurch gesehen habe, war nicht überzeugend. Und das sind auch keine klassischen Angebote, wo man jetzt sich ein komplettes Theaterstück anschaut. Ja. Das Problem ist, dass wenn man zu Hause sitzt, hat man immer dieses Second Screening, also das Handy zur Hand und macht irgendwas nebenbei, während man im Theater gezwungen ist, und das finde ich ist auch ein guter Zwang für einen selber, nach vorne zu gucken oder wenn es eine Interaktion ist oder eine Raumbühne, sich zu orientieren, aber vor Ort zu sein, im Hier und Jetzt. Und das geht bei allem, was übertragen wird, verloren, weil man jederzeit einfach rausgehen kann und die Konzentration verliert. Und das, glaube ich, ist ganz schädlich.
Ich möchte an dieser Stelle nach Österreich schwenken. Wir haben ja gerade, wie wir über diese ganz großen Linien gesprochen haben, die beziehen sich ja vor allem schwerpunktmäßig auf die deutschen Zahlen, weil du da den Fokus drauf gerichtet hast. Und bevor wir aber in diese deutschen Zahlen in diese österreichischen Zahlen, eintauchen, muss man auch für die Hörerinnen und Hörer, die zum Beispiel in Deutschland sind, schon auch anführen, dass die Diskussion, die kulturpolitische Diskussion hier in Österreich bezüglich eben des Publikumszuspruchs wesentlich passiver geführt wurde als in Deutschland. Also es wurde sehr, sehr stark das Narrativ verstärkt, bestätigt, dass das Krisengerede rund um zum Beispiel das Sprechtheater eben nur eine O-Ton-anekdotenhafte Evidenz hat und in Wahrheit leiden die Theater so ein bisschen an Long-Covid und im Kern erholt sich das alles und das passt schon wieder. Meine Frage an dich, wo stehen wir denn wirklich in Österreich?
Ja, das ist eine interessante Frage, mit der ich natürlich gerechnet habe, weswegen ich mich im Vorfeld unseres Gesprächs auch nochmal ausführlich mit den österreichischen Zahlen in der deutschen Theaterstatistik beschäftigt habe. Sowohl die österreichischen als auch die schweizerischen Theater melden tatsächlich ihre Zahlen an den deutschen Bühnenverein, der seit die österreichischen Zahlen seit, ich glaube, 1969 mit in der Theaterstatistik aufführt. Allerdings ist es nur ein kleiner Anhang und es wird nur ein Ausschnitt der Zahlen berichtet, immer auch die Besuchszahlen, aber nicht zum Beispiel die Vertriebswege. Eine Besonderheit ist, dass die deutschen Theater auch alles melden, was an Freikarten, Pressekarten, rabattierten sonstigen Karten und so weiter rausgehen und dass in Österreich ausdrücklich immer dabei steht, die Österreicher melden nur ihre Bezahlkarten. Da ich natürlich daran interessiert war, einen Vergleich zwischen den deutschen und österreichischen Theatern zumindest in Quoten herzustellen, habe ich mich dann in Deutschland nochmal mit diesen sonstigen Gebühren, steuervorzugsfrei und Pressekarten beschäftigt. Und das ist vielleicht nochmal ein interessantes, aber erschreckendes Detail. Diese Zahl ist von 1,2% der ausgegebenen Karten 1951-52 in Deutschland auf 17% aller Karten gestiegen. Das heißt, wenn man sich die deutsche Theaterstatistik anguckt, dann waren es im Jahr 2022, 2023 eben nicht 14 Millionen Besucher, sondern oder bezahlte Karten im Abo und bei den Tageskarten, sondern nur noch 11,9. Also
das heißt, fast ein Fünftel, kommt kostenlos auf irgendeinen Weg da rein.
Ja.
Und der Unterschied in Österreich ist, dass nur die Bezahlkarten gemeldet werden.
Ganz genau. Deswegen habe ich in Deutschland die Zahlkarten, Gebühren, Vorzugssteuer, frei und sonstigen rabattierten Karten rausgerechnet, um eine Vergleichbarkeit herzustellen. Das ist schon noch
Riesenaufwand. Vielen Dank dafür.
Ein interessantes Detail. Da lag mir selber ganz stark dran, das herauszufinden. So für Österreich, das war ja deine Ursprungsfrage. Melden die großen Städte ihre Zahlen, Baden, Bregenz, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg, St. Pölten und Wien. Auch hier geht es wieder um die öffentlich geförderten Theater. Festspiele wie Bregenz zum Beispiel fallen raus, die in der deutschen Theaterstatistik auch eine eigene Rubrik haben und auch in den
Salzburg auch, oder?
Ja, Salzburg auch, ja. Mhm. Die werden dort nicht aufgeführt. Und was ansonsten die österreichische Szene angeht, bin ich nicht, muss ich sagen, so vertraut damit, natürlich wie du. Und ich weiß nicht, was es an Vergleichbarem wie der Integra, also Städten mit Gastspielen, gibt oder wie die soziokulturelle Szene aufgestellt ist mit oder freie Produktionshäuser, wie wir sie in Deutschland ja auch noch kennen, mit den Sophiensälen, dem Musongturm oder Kampnagel, die ja auch eine große Rolle spielen bei Co-Produktionen, auch international. Und wenn man die Theaterstatistik in Österreich sich einfach vornimmt und die Besucher anschaut, dann ist glasklar, seit 1970, das ist meine Referenzzahl, also das, ich rechne immer in 10er Jahren, 1970, 80 und so weiter, 69 waren die Österreicher zum ersten Mal mit dabei, ist die Lage bei den Besuchen sehr stabil. 1970 waren es 3,5 Millionen Besuche und 2022, 2023 sind es 3,1. Das sind minus 10%. Das ist sozusagen der Pandemieverlust. Und wenn man vergleicht 2018, 19 gegenüber 1970, da gab es sogar ein leichtes Plus. Also die Besuchszahlen in Österreich sind gestiegen. Mhm. Das ist die gute Nachricht.
Das ist die gute Nachricht. Wir haben, du hast es ja sehr schön auch ausgearbeitet auf Zahlenebene und diesen Hinweis müssen wir geben. Zeitgleich zu dieser Episode wird dann auf deinem Blog die detaillierte Ausarbeitung auch erscheinen. Das heißt, alle Hörerinnen und Hörer können dann wirklich durch die Zahlen und durch die Tabellen durchscrollen und sich das aus erster Hand ansehen. Wir sehen gerade bei den Zahlen, die du 18, 19 zu 70, 71 erhoben hast, also Start der Erhebungen in Österreich und die letzte Saison vor der Pandemie, dass wir da an vielen Stellen, das ist gut rausgearbeitet, ein Plus haben. Ja. Wir haben ein paar dramatische Ausreißer und die sind bezeichnenderweise in Wien. Und es sind geht's um das Volkstheater und das Theater in der Josefstadt. Die haben gegenüber dem Beginn der Aufzeichnungen wirklich enorm verloren. Konkret das Volkstheater um 71,4%, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Und das Theater in der Josefstadt um knapp 35%. Wenn ich das richtig betrachtet habe. Das heißt, diese zwei Theater sind wirklich entgegen dem großen Trend stark rückläufig. Hast du dafür eine Erklärung?
Nicht wirklich. Das sind wirklich immer lokale Eigenheiten, wo man genau in die Details einsteigen muss. Es gibt zwischendurch Renovierungsphasen, wo Häuser 4-5 Jahre geschlossen werden und in Ausweichspielstätten gehen. Das kostet, es gibt Intendanzwechsel, Probleme mit einzelnen Produktionen. Das ist für mich, der ich jetzt die Wiener Theatergeschichte nur nicht so gut kenne, tatsächlich schwer zu ermessen. Ich kann hier nur raten, wirklich in die Einzelheiten der einzelnen Häuser einzusteigen, die Historie zu überprüfen und zu gucken, ob man die Gründe dafür findet. In Deutschland ging mir das ähnlich, wo ich in diverse Themen eingetaucht bin und es sich dann zum Schluss vernünftige Erklärungen gefunden haben für bestimmte Phänomene. Aber das muss ich dann jetzt euch überlassen an dieser Stelle.
Das heißt, es geht immer, das ist auch ein wichtiger Appell, wenn solche Daten auftauchen, solche wirklich herausstechenden Daten, jetzt zum Beispiel in diesem Fall im Negativen, dass man auf historische Suche geht, wo die Brüche sein könnten, ob es da vielleicht auch bewusst strategische Weichenstellungen gab, die das in Kauf genommen haben, schlicht und ergreifend. Ja? Dass man gesagt hat, man verlagert gewisse Themen in andere Häuser und richtet das Haus neu aus, etc. etc. Finde ich, ist ein wichtiger Punkt, dass man nicht nur einfach populistisch da auf die bloße rote Zahl, in diesem Fall zwei tiefrote Zahlen draufhaut, sondern auch einmal genau reinsieht. Bei den beiden Theatern ist es schon auffällig, es sind die Bühnen denen man eine gewisse Volkstümlichkeit interessanterweise zuschreibt. Ja, sowohl die Josefstadt als auch das Volkstheater. Und dass es, es könnte eine These sein, dass es offenbar in der Verjüngung des sogenannten Volksstückes offenbar schwere Probleme gibt, ob das jetzt Inszenierungen betrifft, ob das die Stoffe an sich betrifft. Das müsste man eben genau erforschen, wenn man denn endlich mal sozusagen die Wahrheit akzeptiert und in diesen Diskurs reingeht. Ne? Das ist schon auch ein Phänomen, dass diese Diskurse eben nicht geführt werden oder eben schön gerechnet werden.
Ne? Ja, definitiv. Und wenn man sich die Genres in Österreich anschaut, dann sieht man deutlich, die Oper und Operette sind im Vergleich zwischen 1970 und 2018, 19 relativ stabil. Also Operette und Musical sind für Österreich kombiniert, deswegen kann man das da nicht auseinanderfieseln. Schauspiel hat verloren, ein Viertel. Ballett, Tanz hat wie in Deutschland massiv zugelegt und Konzerte haben sogar, das ist aber eine Zahl, wo ich mich dann so ein bisschen schäme, um 3.461% zugelegt. Das hängt möglicherweise damit zusammen, dass zu Anfang vielleicht nicht alle Zahlen oder nicht in dem Umfang reportet wurden. Auch das muss man dann im Einzelnen mal sehen. Es ist schwer vorstellbar, dass es nur so wenige Konzertbesuche in Wien 1970, 71 gegeben hat.
Das heißt, da kann es schlicht und ergreifend Statistikfehler geben?
Ja, oder es wurden nicht gemeldet. Man muss immer ganz klar sagen, jedes Jahr in der Theaterstatistik wird angegeben, welche Häuser nicht gemeldet haben, wo sich Änderungen ergeben haben. Es gab immer wieder Umfirmierungen. Also ich sag mal, ich habe mich jetzt auch noch ein bisschen mit dem Thema Ostberlin und DDR beschäftigt. Da hieß das Kinder- und Jugendtheater zuerst Theater der Freundschaft und dann hat es andere Namen und jetzt heißt es Theater in der Parkaue. Das muss man dann im Einzelnen immer verfolgen. Es ist immer das gleiche Haus, es geht immer um das gleiche Profil, nämlich Kinder- und Jugendtheater. Es wechselt aber zwischendurch ganz viel, was man so auf den ersten Blick nicht sehen kann. Und das kann durchaus passieren. Auch für Wien muss man glasklar sagen, in 2022, 2023 fehlen stumpf die Angaben in der Theaterstatistik für das Burgtheater. Mhm. Kann sein, dass die nicht geliefert haben. Dann würde ich aber hier hinschreiben, in diesem Jahr können wir leider keine Angaben zu den Zahlen für das Burgtheater machen. Hat man nicht gemacht. Könnte ich mir vorstellen, dass man es einfach vergessen hat. Zum Glück gibt es die Geschäftsberichte, aus denen ich diese Zahlen dann entnehmen konnte. Und die habe ich dann eben in der Theaterstatistik ersetzt. Aber es gibt halt immer wieder in jedem Jahr, und zwar unterschiedlich wechselnd, Häuser, die nicht gemeldet haben, was eine große Unschärfe produziert. Deswegen ist das Motto von meinem Buch auch tatsächlich cum grano salis.
Das heißt für Nicht-Lateinkundige?
Take it with a grain of salt, würde man auf Englisch sagen. Also nicht alles so genau nehmen. Ja, die Zahlen stehen da zwar bis auf den letzten Besucher oder Besucherin, aber ob das nun wirklich alles so war, das sei mal dahingestellt. Es fehlen Häuser, es wechselt. Mal wird der eine gemeldet, mal der andere nicht. Und ich kann auch sagen, aus meiner langjährigen Erfahrung, ich hatte durchaus auch Anrufe von Kunden, wo die Verwaltungsdirektoren gefragt haben, wenn ich jetzt hier auf den Knopf drücke im Ticketing-System, um die Statistik für den Bühnenverein zu erzeugen, was muss ich tun, damit die Zahlen besser aussehen?
Aha, ja. Ja gut, das ist nicht schön, sowas zu hören. Gleichzeitig wissen wir auch, unter was für einem Druck teilweise die Häuser stehen, auch unter einem Auslastungsdruck, um sich in den entsprechenden politischen Gremien auch rechtfertigen zu können. Deine Statistik oder deine Ausarbeitung der österreichischen Statistik birgt politischen Sprengstoff. Unter Umständen ist dir das gar nicht bewusst jetzt mit der deutschen Perspektive. Und zwar hinsichtlich der Rückkehr nach der Corona-Pandemie. Und da sehen wir etwas, was insbesondere Wien betrifft, nämlich, dass die Publikumszahlen 22, 23, also in der ersten Saison nach Corona, wirklich dramatisch hinterherhinken gegenüber den Zahlen vor Corona, also 18, 19. Das ist auch im Übrigen ein Unterschied gegenüber anderen Bundesländern in Österreich, wo die Erholung wesentlich stetiger vorangeschritten ist. Und hier haben wir auch einige wirklich brutale Ausreißer. Was auffällt, dass eben gerade bei Wiener Theatern diese Rückkehr zur Normalität ganz offensichtlich nicht funktioniert hat. Gehen wir es einfach Theater für Theater durch. Beim Burgtheater sehen wir noch immer, jetzt im Vergleich 18-19 versus 22-23, -20%. Das sind knapp minus 85.000 Besucher. Beim Theater der Jugend reden wir von -33%. Das sind minus 43.000 Besucher. Beim Theater in der Josefstadt reden wir von -35%. Das sind über 100.000 Besucher weniger gegenüber der Saison 18-19. Selbe dramatische Zahlenebene beim Wiener Volkstheater, wo wir, ja, das haben wir ja gesagt, schon ohnehin von einem Rieseneinbruch gegenüber den 70er Jahren sprechen und hier noch einmal in der ersten nachpandemischen Saison wiederum -30% Einbrüche, das sind -30.000 Besucher aufweisen. Also für Wien ergibt sich ja wirklich ein dramatisches Bild, was die Sprechtheater betrifft.
Ja, definitiv. Die Frage ist natürlich immer, warum ist das so? Es wird viel diskutiert. Matthias Hartmann, der frühere Intendant von der Burg, hat ja eine Biografie geschrieben, wo er eben auch schreibt, das Publikum bleibt zunehmend aus. Und meine Theorie dazu ist, dass Tanz und klassische Orchestermusik so gut funktionieren, Sprechtheater aber immer weniger, hängt auch einfach mit den ganzen postdramaturgischen Ansätzen zusammen und damit, dass in den Theatern immer weniger Drama gespielt wird, als Romane nacherzählt werden mit unterschiedlichen Rollentäuschen. Ich sag mal ein Beispiel. In Bremen läuft die Emilia Galotti. Das ist Schulstoff für die Oberstufe und wird im Abitur abgefragt. Dort hat man als allererstes die Rolle der Emilia gestrichen und die Schüler und Schülerinnen, die nicht gut genug vorbereitet sind, gehen in das Stück und warten halt anderthalb Stunden auf das Erscheinen von Emilia, die niemals kommen wird. Etwas Ähnliches hatten wir vor ein paar Jahren mit Dantons Tod. Schulstoff, Schüler gehen rein, Danton kommt nicht vor. Es war ein interessantes Stück, eine interessante Inszenierung. Es ging mehr um die Rechte, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit auf Haiti, aber Danton ist darüber verloren gegangen. Und diese Modernisierung von Stücken sind, glaube ich, für viele Menschen ein Problem, bieten Konfliktstoff. In der Oper hat man das früher mal eine Zeit lang Eurotrash genannt, also Regietheater in seiner wüstesten Form. Ich sage mal, jedes Stück ist Regietheater, weil ohne Regie ist Theater nichts. Man muss eine Haltung zu einem Stoff entwickeln, aber es ist für viele Leute, glaube ich, einfach zu, modern ist vielleicht ein blödes Wort, aber gegen ihre Sehgewohnheiten und die wollen diese modernen Inszenierungen vielleicht nicht mehr so sehen wie früher und deswegen verliert das Sprechtheater insbesondere mehr an Publikum vielleicht gerade als andere Genres.
Ich würde die Problemanalyse eigentlich weiterfassen. Ich würde sagen, es geht insgesamt um Verständlichkeit und zwar in allen Generationen und wenn es jetzt um ältere Stücke geht, geht es um Verständlichkeit für jene, die diese Stücke klassisch kennen. Und gleichzeitig bei neuen Stoffen gibt es offenbar gerade für diese nachrückenden Generationen, von denen du ja gesprochen hast, die wegbleiben, gibt es offenbar keine Stoffe, die die auf einer Lebensweltebene abholen und sagen, ah ja, da kapiere ich genau, was das Problem ist, was der Protagonist mit mir zu tun hat, was der Antagonist mit mir zu tun hat und wie die Problemlösung ausschaut. Also wir haben, glaube ich, auf ganz unterschiedlichen Ebenen und Facetten ein Verständnisproblem. Sprechtheater ist einfach nicht mehr verständlich. Und was Verständlichkeit bedeutet, ist von Generation und Gruppe schlicht und ergreifend unterschiedlich. Aber es funktioniert offenbar in keiner Gruppe. Ja,
ich würde vielleicht auch noch einen Begriff hier einführen wollen, der hilfreich sein kann, nämlich den Begriff Relevanz. Wir haben in Deutschland in vielen Städten auf jeden Fall über 25 Kooperationen zwischen den Universitäten und den vielen Kultureinrichtungen in der Stadt. Das bedeutet, die Studierenden zahlen mit ihrem Semesterbeitrag 1 Euro, 1,50 Euro, in Ausnahmefällen wie, ich glaube, in Göttingen auch schon mal über 10 Euro zusätzlich. Und dafür können sie kostenlos in ganz viele Kultureinrichtungen der Stadt gehen. Hat das nun nennenswerte Auswirkungen auf die Besuche bei den Schüler und Studierenden gehabt? Ist es nicht zu erkennen. Mhm. Es ist schlicht und ergreifend nicht zu erkennen, dass Studierende zum Beispiel, die kostenlos ins Theater gehen, deswegen mehr ins Theater gehen. Nee, tun sie nicht. Warum nicht? Weil es für ihre Lebenswelt, in ihrer Lebenswelt nicht relevant ist, was das Theater an Angeboten bietet. Ich bin als Student noch viel ins Theater gegangen, aber das war in den 70er Jahren in Frankfurt und da waren viele revolutionäre Ansätze im Theater am Turm und auch im Schauspiel. Mein Sohn studiert in Bremen, der würde nie ins Theater gehen, auch wenn es nichts kostet. Nichts kosten hat keinerlei Auswirkungen. Es muss relevant sein, was diese Kultureinrichtungen anbieten. Und das ist es für viele junge Leute offenbar gerade nicht, am wenigsten im Schauspiel und in der Oper.
Jetzt möchte ich dir eine Frage stellen als Person, die einen wirklich großen Überblick über unterschiedliche Räume, Städte, auch Bundesländer hat. Der Grund, warum das, was wir hier besprochen haben, jetzt zum Beispiel bezogen auf Wien, so einen politischen Sprengstoff in sich birgt, ist ja nicht, dass es ein Problem gibt, weil Probleme gibt es, die Zeiten ändern sich und man kann und muss ja darauf reagieren. Der Sprengstoff liegt darin, dass das Problem negiert wird und vor allem auch aggressiv geleugnet wird und in gewisser Weise auch Qualitätsmedien da mitspielen, dass sie eben nicht in diese Datensätze reingehen. Ich meine, es ist ja bezeichnend, dass ich dich als Bremer Publikumsforscher quasi gebeten habe, dich mit den österreichischen Zahlen auseinanderzusetzen, weil das gibt es hier schlicht und ergreifend nicht. Ist das ein Phänomen, das dir bekannt vorkommt oder ist das wirklich ein österreichspezifisches Phänomen?
Ich glaube, das ist in keiner Weise österreichspezifisch. Das haben wir hier ganz genauso. Es gibt eine gewisse Art von Geschichtsvergessenheit. Wenn man in Statistiken guckt, in Bremen gibt es auch einen jährlichen Statistikbericht, da findet man die letzten 5 Jahre der Theaterbesuche. Ich will aber mehr und muss dann immer tiefer einsteigen. Ich habe letztens dem NDR, also dem Hamburger öffentlichen Radio, für das Hamburg-Journal ein Interview gegeben. Die hat mich angefragt zum geplanten Bau der Kühne-Oper, wo der reichste Mann Deutschlands eine Oper stiften will in Hamburg, eine neue Oper. Die haben in Hamburg niemanden gefunden, der sich zu diesem Thema öffentlich äußern wollte. Und ich bin dann hingegangen in der Vorbereitung auf dieses Gespräch und habe die Hamburger Zahlen zusammengetragen. Die hatte der NDR nicht. Die hatten beim Senat angefragt und die sagten, ja, nee, diese Zahlen haben wir eigentlich auch nicht so richtig. Man muss nur in die Theaterstatistik gehen, dann findet man das alles. Aber das tut man eben nicht. Einerseits möchte man es nicht gerne wissen und es ist auch ein gewisser Aufwand, das zu tun. Man muss sich damit auch eine ganze Zeit lang beschäftigen. Aber ich glaube, es gibt wirklich dieses Phänomen, des Kopf in den Sand stecken. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Und die Theater selber, wenn ich da mit Mitarbeitern spreche, Mitarbeiterinnen auch im Marketing, die sagen mir ganz klar, diese Zahlen interessieren uns eigentlich gar nicht so sehr. Wir machen hier Kunst. Und Kunst findet ihr Publikum schon. Und wenn es weniger wären, dann sind es halt weniger. Aber wir haben einen kulturellen Auftrag. Und diese Art von Betriebswirtschaft ist für uns nicht so wichtig. Damit soll sich die Verwaltung beschäftigen.
Lieber Rainer, eine Abschlussfrage. Gerade in der Kunst und Kultur gilt oft, dass die Überbringer der schlechten Botschaften durchaus angefeindet werden. Wie geht's dir damit? Steht man dir skeptisch gegenüber? Sagt man, du bist ein Vertreter einer neuen neoliberalen Verwertungslogik oder ist man dir dankbar dafür, dass du dieses Zahlenmaterial aufarbeitest und damit zugänglich machst?
Also es gab ein paar sehr positive Reaktionen aus der Kulturpolitik oder auch aus dem Feuilleton. Mir wird aber auch vorgeworfen, dass ich den rechten Vorschub leiste, weil ich denen Zahlenmaterial liefere, das sie möglicherweise gegen die Kultur verwenden können. Und ich kann darauf nur entgegnen, das ist nicht meine Absicht. Ich möchte gerne die Kultur stärken. Und nur wenn man wirklich weiß, worüber man redet, und da kann man den Rechten die Argumente entziehen, weil wir müssen die Diskurshoheit behalten und dazu gehört auch ehrlich gegenüber sich selber zu sein.
Ein großes Schlusswort, auch mit großer Relevanz für Wien. Wir haben dort auch zum Beispiel im Zuge der Causa Josefstadt, wo so Machtmissbrauch Vorwürfe ging, genau das gehört, dass gesagt wurde, man soll das nicht zu sehr nach außen spielen aus dem Theater raus, weil damit würde man den Rechten Futter geben, um gegen das Theater vorzugehen. Lieber Rainer, vielen lieben Dank, dass du dir jetzt über Wochen, möchte ich sagen, die Arbeit gemacht hast, in das österreichische Datenmaterial einzutauchen für diese Bühneneingangfolge. Das ist nicht selbstverständlich. Danke auch, dass du dir die Zeit genommen hast, über Remote mit uns hier zu sprechen. Es war sehr erhellend und ich würde mich freuen, wenn wir bei der nächsten Theaterstatistik wieder miteinander sprechen.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich in ein neues Thema nochmal einzuarbeiten.
Danke, dass ihr beim Bühneneingang vorbeigeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, in eurem Netzwerk teilt und auf der Plattform eures Vertrauens mit 5 Sternen bewertet. Feedback und Geschichten aus dem Inneren des Kulturbetriebs sind natürlich herzlich willkommen. Schreibt mir am besten eine E-Mail. Die Adresse findet ihr auf www.bühneneingang.at, Bühneneingang mit UE. Alle Nachrichten werden natürlich streng vertraulich behandelt. Dort, auf www.bühneneingang.at, gibt es auch einen Link zu Steady. Mit einer Steady-Mitgliedschaft könnt ihr diesen Podcast unterstützen und habt ein garantiert werbefreies Hörerlebnis. Außerdem lasse ich mir immer wieder neue Packages für Mitglieder einfallen. In diesem Sinne, bis hoffentlich bald am Bühneneingang.
Missing Link.